ARD.
Yes, we are moving closer, but it is not concluded yet.
Ja, wir bewegen uns in die Nähe einer Vereinbarung, aber wir sind noch nicht am Ende. Die Hamas muss noch zustimmen.
Hamas are yet to agree.
Das war der israelische Regierungssprecher David Menzer. Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe könnten sich auf der Zielgeraden befinden.
Die russische Armee hat wieder ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Und das Parlament in Kiew hat das Kriegsrecht verlängert. Außerdem haben die Ukraine und Russland Kriegsgefangene ausgetauscht.
Die NATO will die Ostsee stärker überwachen. Die finnische Außenministerin erklärt im Interview, was genau geplant ist.
Und das Bundeskabinett hat eine neue Regelung auf den Weg gebracht. Die Bundeswehr soll zukünftig Drohnen abschießen dürfen. Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das gespannte Warten geht weiter. Schon seit Tagen gibt es Meldungen, dass es bald zu einer Waffenruhe im Gazastreifen kommen könnte. Angeblich steht eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas bevor.
Israelische Beobachter sehen Anlass zur Hoffnung, dass es bei den Vermittlungsgesprächen in Katar jetzt um Details gehen könnte, wie die Freilassung von israelischen Geiseln organisiert wird. Grund für diese Einschätzung ist, dass eine Delegation der Terrorgruppe Islamischer Dschihad in die Hauptstadt Katars Doha gereist ist. Von palästinensischen Quellen heißt es außerdem, dass einige der verschleppten und gefangen gehaltenen Israelis an sichere Orte gebracht worden sein sollen. Das berichtet unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meier.
All diese Meldungen rund um die Verhandlungen müssen aber mit Vorsicht betrachtet werden. Weniger zu sagen sei jetzt mehr, warnte Israels Regierungssprecher David Menzer.
Yes, we are moving closer, but it is not concluded yet.
Ja, wir bewegen uns in die Nähe einer Vereinbarung, aber wir sind noch nicht am Ende. Die Hamas muss noch zustimmen.
Hamas are yet to agree.
In Israel laufen derweil die Vorbereitungen, um Geiseln aus Gaza in Krankenhäuser aufzunehmen. Mediziner, die in Kontakt mit Angehörigen der Geiseln sind, stellen sich darauf ein, dass die, die überlebt haben, krank, verletzt, dehydriert und unterernährt sind. Was die Politik angeht, sei das israelische Kabinett bereit, sich kurzfristig zu versammeln, um final abzustimmen. Hinter den Kulissen schwelt ein Streit zwischen den rechten Regierungsmitgliedern. So hatte Israels rechter Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir Finanzminister Smotrich aufgefordert, sich mit ihm und seiner Partei gegen eine Waffenruhe zu stellen. Notfalls hatte er mit dem Ausstieg aus der Regierung gedroht. Smotrich antwortete jetzt schmallippig. Dies ist ein schicksalhafter Moment für Israels Sicherheit, Zukunft und Existenz. Für mich zählt jetzt nur eines, wie wir die Kriegsziele voll erreichen können, die vollständige Zerstörung der Hamas, militärisch und zivil, und wie wir die Geiseln zurückbringen können. Es ist jetzt richtig, sich ruhig zu verhalten, Diskurse hinter verschlossenen Türen zu führen. Mir geht es darum, wie wir die Hamas zerstören können und die Geiseln frei bekommen. Sollte Smotrich sich mit Ben-Gvir verbünden, dürfte Netanyahu immer noch auf die Mehrheit bei der Abstimmung im Kabinett hoffen. Wenn sich aber verschiedene Parteien für einen Austritt aus der Koalition entscheiden, könnte das auch zum Auseinanderfallen der Regierung führen. Um dem vorzubeugen, schaltete sich nun Israels Oppositionsführer Yair Lapid ein. Im Radio sagte er, meine Partei Yesh Atid ist größer als Ben-Gvir und Smotrich zusammen. Netanyahu und ich mögen uns zwar nicht, aber wir wissen, wie man im Verhandlungsraum Dinge abschließt. Ich hasse es, denn jeder Tag, an dem Netanyahu Premierminister ist, wird dem Staat Israel Schaden zugefügt. Aber um Geiseln zurückzuholen, finden wir einen Weg und geben ihm Rückendeckung. Die nächsten Stunden und Tage dürften kritisch sein. Unklar ist weiter, ob eine Vereinbarung tatsächlich alle 98 Geiseln einschließt. Bislang gehe es nur um eine erste Stufe der Waffenruhe, bei der 33 Geiseln freikommen sollen. Wie es danach weitergehen würde, ist nicht abschließend geklärt. Angehörige der Geiseln hatten dies kritisiert.
Das waren Informationen von unserer Israel-Korrespondentin Bettina Meier aus Tel Aviv.
Ja, und jetzt schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Dort hat es gerade wieder massive russische Luftangriffe gegeben. Laut Präsident Zelensky konnte das Militär in der vergangenen Nacht mindestens 30 von mehr als 40 Raketen abfangen. Außerdem soll Russland etwa 70 Drohnen gestartet haben. Ziel war wohl, wie so oft, die Energieinfrastruktur. Aus der Region Lviv im Westen der Ukraine an der Grenze zu Polen, aus der Region Donetsk und aus der Stadt Cherson wurden Schäden gemeldet. Und vorhin kam die Meldung, dass Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht haben sollen.
Ja, das russische Außenministerium hat das bekannt gegeben und die Ukraine hat das inzwischen bestätigt. Der Austausch soll durch Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande gekommen sein. 25 ukrainische und 25 russische Soldaten wurden jeweils an die gegnerische Seite übergeben. Die freigelassenen Russen sind laut Verteidigungsministerium im Moment in Belarus und werden dort medizinisch und psychologisch betreut, bevor sie in ihr Heimatland zurückkehren.
Der Krieg dauert inzwischen jetzt schon fast 3 Jahre. Ein Ende ist immer noch nicht abzusehen. Das ukrainische Parlament hat heute gerade auch wieder das Kriegsrecht und die Mobilmachung verlängert, und zwar bis zum 9. Mai. Mehr als 300 Abgeordnete stimmten dafür. 226 Stimmen wären notwendig gewesen. Das Kriegsrecht wurde direkt nach dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 verhängt. Es ist seitdem schon viele Male verlängert worden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute im Nachbarland Polen zu Besuch gewesen. Er wurde von Ministerpräsident Tusk in Warschau empfangen. Tusk hat bei dem Treffen unter anderem gesagt, dass er sich dafür einsetzen will, dass die Ukraine schnell EU-Mitglied werden kann. Außerdem hat er Russland vorgeworfen, Terrorakte in der Luft gegen Polen und andere Staaten geplant zu haben. Auch russische Sabotage war ein Thema.
Tusk hat ja auch gestern gerade in Helsinki mit den Regierungschefs anderer NATO-Staaten, die an der Ostsee liegen, zusammengesessen, um über die mutmaßliche Sabotage an Unterseekabeln zu sprechen. Sie haben sich darauf geeinigt, die Überwachung der Ostsee zu verstärken. Unser NDR-Info-Kollege Andreas Sperling hat heute mit der finnischen Außenministerin Valtonen über die gemeinsamen Pläne der Ostseeanrainer gesprochen.
Wir wollen in der NATO gemeinsame Kompetenzen ausbauen, mit denen wir durch Technologien und natürlich auch Kapazitäten in der Ostsee, die von Drohnen und Schiffen ausgehen können, die kritische Infrastruktur besser überwachen können. Und tatsächlich sind wir in den letzten Monaten schon sehr weit gekommen im Ausbau dieser Kapazitäten, aber wir müssen natürlich noch viel mehr tun.
Welche Schiffe haben Sie denn da besonders im Blick? Welche gelten dann als gefährlich?
Die russische Schattenflotte hat sich als sehr riskant erwiesen auf vieler Weise. Erstens wird die Schattenflotte von Russland dafür angewendet, dass sie die Sanktionen, die von den G7-Ländern und von der Europäischen Union ausgehen, umgehen. Und zweitens stellt die Schattenflotte anscheinend ein sehr großes Risiko für die kritische Infrastruktur dar, die in der Ostsee liegt. Aber auch für die Umwelt, weil Russland scheut nicht davon ab, auch ganz marode Tanker einzusetzen.
Und da sind ja dann Tanker, die nicht unter russischer Flagge, sondern unter der Flagge eines Drittstaats, Panama zum Beispiel, fahren.
Genau, und diese Fahrzeuge sind normalerweise auch nicht genügend versichert. Und aus vielen Gründen müssen wir den Transport von russischen Ölprodukten über diese Schattenflotte nun einschränken.
Ein wichtiger Punkt in Ihrem Maßnahmenpaket ist ja die Überwachung der genannten Region, also des Meeresgebietes. Wie kann das denn überhaupt gelingen, eine so große Region zuverlässig zu überwachen?
Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel die Anwendung von, sagen wir, NATO-Schiffen in dem Sinne nur geeignet ist, dass durch sie punktuell Überwachung durchgeführt werden kann. Aber auch diese punktuelle Überwachung kann besser eingesetzt werden, wenn wir schon vorher gewisse Technologien einsetzen, zum Beispiel, dass wir auch mithilfe von künstlicher Intelligenz die Fahrwege und sozusagen das Verhalten der Schiffe auf der Ostsee überwachen. Und wenn es Auffälligkeiten gibt, dann können wir natürlich unsere Kapazitäten vor Ort schicken und hoffentlich künftig schon, bevor ein Unfall passiert.
Wie groß ist denn in Ihren Augen die Gefahr, die von Russland ausgeht, speziell im Ostseeraum? Und das gilt ja noch einmal ganz besonders für Ihr Land, also für Finnland.
Na, in dem Sinne, ich würde sagen, dass wir alle, nicht nur die Ostsee-Anrainerstaaten, sondern alle NATO-Länder, alle Länder des Westens eigentlich betroffen sind. Weil wenn es um Netzwerke geht, dann müssen nicht viele sozusagen Noden fehlen, ohne dass es den gesamten Verkehr des Netzwerkes einschränkt, wenn wir über Daten sprechen. In der Elektrizität ist es ein bisschen anders, aber auch nicht sehr anders. Also wir sind eigentlich alle hiervon betroffen. Was natürlich gesagt werden muss, ist, dass die Ostsee nicht nur für den Transport von Gütern, sondern auch für die Verbindungen mit dem Rest der Welt, auch für Russland sehr, sehr wichtig ist. Also aus diesem Grund würden wir erwarten, dass Russland jetzt durch diese Fälle, die in den letzten Monaten passiert sind, diese Unfälle in der Ostsee, dass Russland auch bemerkt, dass die Schattenflotte auch für Russland tatsächlich eine Gefahr darstellt.
Wir reden ja jetzt sehr viel von Russland. Sehen Sie denn auch in China eine Gefahr? Denn es ist ja auch schon ein chinesisches Schiff festgesetzt worden.
Wir können an diesem Punkt nicht sagen, ob diese Zwischenfälle oder die Kabelbrüche, die in den letzten Monaten passiert sind. Und ja, es sind zwei chinesische Schiffe auch mit beteiligt gewesen. Wir können an diesem Punkt noch nicht sagen, ob diese Taten nun zufällig vorgekommen sind oder ob dahinter was anderes steckt. Aber für alle Vorfälle müssen wir natürlich unsere Schutzmaßnahmen und unsere Kapazitäten stärken. Und vor allem müssen wir an der Vorbeugung und an der Abschreckung arbeiten, sollte es sich um Staatsakteure handeln, die absichtlich unsere Infrastruktur beschädigen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle können wir diese Vermutung nicht bestätigen.
Ist das denn künftig noch zeitgemäß und praktikabel, Leitungen welcher Art auch immer so ungeschützt auf den Meeresboden zu legen?
Na, ungeschützt bestimmt nicht, und wir werden an ganz robusten Schutzmaßnahmen gemeinsam arbeiten und durch Technologien, die schon heutzutage zur Verfügung stehen, werden diese Schutzmaßnahmen auch ziemlich effektiv werden. Was natürlich am allerwichtigsten ist, dass man sozusagen seine Risiken streut. Es kann nicht sein, dass ein einziges Land nur an einem Kabel festsitzt oder an einer Verbindung sozusagen oder von einer Verbindung abhängig ist. Diese Abhängigkeiten müssen wir abbauen, und das geschieht in diesem Fall natürlich am leichtesten dadurch, dass wir viele Kabel, viele Verbindungen aufbauen, vor allem Verbindungen zwischen Partnern, zwischen freundlichen Ländern. Und dass wir dadurch auch resilient bleiben in allen Fällen.
Frau Valtonen, Ihr Land, Finnland, ist ja erst jetzt seit kurzem Mitglied der NATO und hat wohl auch die längste gemeinsame Grenze mit Russland. Wie läuft denn die Zusammenarbeit jetzt mit den neuen NATO-Partnern?
Die Zusammenarbeit mit den neuen NATO-Partnern läuft sehr gut. Und Finnland ist natürlich schon seit Jahrzehnten ein Partner der NATO gewesen, gemeinsam mit Schweden, und in dem Sinne sind diese Dinge uns.
Also Sie sagen Partner, aber eben noch kein Mitglied.
Genau, Partner, aber kein Mitglied. Und unser Militär war ja schon an dem Tag, an dem wir der NATO beigetreten sind, fast 100% interoperabel mit der NATO. Also in dem Sinne waren wir schon eng dabei. Aber was diese hybride Kriegsführung angeht, ich glaube, wir sind alle ein bisschen neu in diesen Dingen sozusagen. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, dass wir ganz eng zusammenarbeiten mit unseren alliierten Partnern und eben gemeinsame Lösungen finden.
Und welche Rolle spielt dabei der Ostseerat? Den gibt es ja, der regelt die Zusammenarbeit in der Region, auch beim Thema Sicherheit. Russland, Belarus sind nicht mehr dabei. Welche Konsequenzen hat das für die Zusammenarbeit jetzt rund um die Ostsee?
Der Ostseerat spielt eine herausragende Rolle, und Finnland war letztes Jahr noch Vorsitzende im Rat. Wir hatten eine sehr gute Tagung letzten Sommer in Finnland, wo wir uns gemeinsam mit unseren Partnern, mit den Ostsee-Anrainerstaaten über eben hybride Kriegsführung beraten haben. Wir haben gemeinsam eine Liste zusammengestellt mit allen hybriden Angriffen, die unsere Länder in den letzten Monaten und Jahren erlebt hatten. Und basierend auf dieser Liste haben wir die Zusammenarbeit und eben die Abschreckungs-, Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmenarbeit in der NATO schon gewaltig weiterführen können. Und im Ostseeraum haben wir besonders viele, sagen wir, solche Zwischenfälle erlebt. Aber kein einziges NATO-Land ist immun gegen solche Angriffe. Sie können ja auch im Cyberraum auftreten. Und von daher ist die Arbeit, die wir hier in diesem Raum leisten, besonders wichtig für das gesamte Bündnis.
Ein Stichwort ist jetzt mehrfach gefallen in unserem Gespräch, die hybride Kriegsführung. Wie groß ist da Ihre Sorge, wenn Sie an die Zukunft denken?
Wir haben natürlich Sorge. Und die Sorge basiert auf dem Grund, dass wir wissen, dass Russland unter seiner jetzigen Führung ziemlich aggressive Ziele hat. Und diese Ziele zeigen sich natürlich jetzt auf die grausamste Art in der Ukraine, wo Russland einen brutalen Angriffskrieg führt. Aber die Ziele sind viel größer und sind nicht nur auf die Ukraine begrenzt, sondern wir erleben, dass Russland im Auge hat, das gesamte Westen, die Demokratien zu schwächen und scheut dabei nicht von Mitteln ab, das zu erreichen. Und von daher müssen wir natürlich besonders stark auf unsere Verteidigung setzen, im sozusagen traditionell militärischen Bereich, aber dabei auch ganz stark an unserer Resilienz arbeiten, was die Demokratie angeht, was die Bekämpfung von Misinformation angeht, Cyberangriffe und eben ganz unterschiedliche Angriffe im hybriden Bereich. Aber im Großen und Ganzen mache ich mir in dem Sinne keine Sorgen, dass wir schon jetzt ziemlich gut bewaffnet sind und vor allem lege ich ganz großes Vertrauen darauf, dass wir eben in Demokratien, wir haben die Bürger und Bürgerinnen, die wissen, welche Werte sie beschützen wollen, und dann machen wir uns einfach gemeinsam an die Arbeit, und vor allem wissen wir hier im Westen, worum es geht und wofür wir kämpfen, eben die Werte, und das fehlt Russland in der jetzigen Lage unter der jetzigen Führung.
Das war die finnische Außenministerin Valtonen im Interview auf NDR Info.
Ja, und Sabotage und Spionage haben heute auch das Bundeskabinett beschäftigt. Kanzler Scholz und die Ministerinnen und Minister wollen das Luftsicherheitsgesetz ändern. Die Bundeswehr soll künftig Drohnen abschießen dürfen, wenn die Polizei sie dafür zur Unterstützung anfordert. Bisher darf sie Drohnen nur abdrängen und zur Landung zwingen und den Einsatz von Waffen androhen. Laut Bundesinnenministerium werden solche unbemannten Luftfahrzeuge immer häufiger über wichtigen Infrastrukturanlagen und militärischen Einrichtungen beobachtet. Es sei denkbar, dass fremde staatliche Stellen dafür verantwortlich sind. Drohnen abzuschießen soll in Zukunft erlaubt sein, wenn davon auszugehen ist, dass sie gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden sollen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.